Ja, ihr Lieben, ich will den Einstieg heute mal nochmal aufnehmen. Das war ja ein Ereignis, ich war da noch keine 2 Jahre alt, deswegen durfte ich nachts nicht Fernsehen gucken und ich glaube, das wurde auch hier nicht übertragen. Aber das muss schon auch eine sehr, sehr große Sache gewesen sein. Da sind Leute auf dem Mond. Und dann hast du ja diesen Übergang, da wurde das Wort Fleisch. Und ich glaube, der Effekt damals bei den Menschen, die mit Jesus konfrontiert wurden, die ihn gesehen haben, der war mit Sicherheit genauso, wenn nicht noch viel größer. Und Johannes hat uns heute schon mit hineingenommen in die Situation, dass da jemand hinkommt und fragt, ist das humorvoll oder mehr seriös? Und stell dir vor, diese Frau hätte dich gefragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und das war damals eine Frage sicherlich, die die Menschen bewegt hat, als Gottes Wort Fleisch wurde. Und wir erleben auch heute immer noch Situationen, wo jemand kommt und sagt, was muss ich tun? Es wäre sicherlich schöner gewesen für die Frau, aber vielleicht kommt sie ja noch auf die richtige Fragestellung. Was muss ich tun, um? Habt ihr sicherlich auch schon mal gestellt, diese Frage, was muss ich tun, um? So mancher Politiker überlegt, wie er zu mehr Stimmen kommt, der Fußballtrainer fragt sich, wie kriege ich die Leute bloß dazu, ordentlich zu laufen und Tore zu schießen? Beim Amt möchte man einen Antrag auf die Erteilung eines Antrages zur Erlangung eines weiteren Antrages auf diese Art und Weise bekommen. Beim Lehrer die Chance auf eine gute Zensur, bei den Eltern die Erlaubnis, abends aufbleiben zu dürfen. Und so gibt es viele echte und weniger echte Bedürfnisse, die man stellt, in den Mittelpunkt stellt und man erhofft eine zweck- oder zielorientierte Antwort zu bekommen. Was muss ich tun, um etwas zu erhalten? Das ist ganz klar ein Anliegen, ganz klar eine Bitte, diesen Rat zu bekommen. Und der kann wiederum sehr einfach bis kompliziert sein. Und dann sind wir bei unserem Predigttext, bei dem Text, den wir heute bedenken wollen, den wir aber nicht in der Komplexität dieses Gleichnisses bedenken, sondern wir werden letztlich nur einen Vers aus diesem Gleichnis herausnehmen. Es geht um den barmherzigen Samariter, Lukas 10, ab Vers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn, also Jesus, und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies. Und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn, und er ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt, und er trat hinzu, und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Montag zog er 2 Denare heraus. Am folgenden Morgen. Was habe ich gesagt? Völlige Fehlleistung. Und am folgenden... Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn, aber ich bin froh, dass ihr aufpasst. Und was du da noch zu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Der Gesetzeslehrer, so lesen wir, wollte Jesus versuchen. Würde Jesus mit einer dem mosaischen Gesetz widersprechenden Antwort reagieren, hätte er einen Vorwand gehabt, Jesus an den Pranger zu stellen. Nach seiner Vorstellung war es die Einhaltung des Gesetzes, also eine aktive Handlung des Menschen, was ewiges Leben bedeuten würde. Von der Einhaltung des Gesetzes hing alles ab. Wenn Jesus nun antworten würde, das ist alles nicht notwendig, oder er würde andere Kriterien nennen, hätte er den Vorwand des Abfalls vom mosaischen Gesetz. Aber es kommt anders und Jesus fragt den Gesetzeskundigen ab. Was liest du im Gesetz? Eine doch besondere Situation und schon kehrt sich diese gesamte Situation nach dem Motto, warum fragst du, du weißt es doch. Und der Gesetzeslehrer steht nun so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Leider lesen wir, an so manchen Stellen würde ich mir das ja wünschen, aber das war so nicht vorgesehen, etwas über den Gesichtsausdruck des Gesetzeslehrers zu bekommen. Und bei dem stelle ich mir gerade, ihr kennt ja alle so Smartphone-Benutzer, ne? Diesen kleinen Smiley mit den ganz großen Augen. Also, so ungefähr wird der Gesetzeslehrer geguckt haben. Was fragst du mich? Der Gesetzeslehrer antwortet, womit? Mit einer wirklich gut gelungenen Zusammenfassung des Gesetzes. Das Schema, höre Israel, was jedem bekannt war und wurde von den Juden ja zweimal täglich gebetet, das nimmt er hier zum Anlass, das zu sagen. Jesus selbst hat eine solche Zusammenfassung gegeben in Matthäus 22, ab Vers 37. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Und hier schon ein Ausrufezeichen, hier steht Gebot, nicht Gesetz. Das ist eine Nuance, die wir nachher noch mit bedenken werden. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Bei der Textanalyse, wir gehen mal zurück, 5. Mose 6, Vers 5, lesen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Schema. Höre Israel. Und im 3. Mose 19, Vers 18 lesen wir, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Der Gesetzeslehrer hatte erwartet, das ist so üblich, wenn man jemand eine Falle stellt, erwartet man ja, dass er auch reintappt. Also wenn man jemanden versuchen will, möchte man gerne, dass er da reinläuft. Hier nun eine ganz andere Situation. Er hatte erwartet, dass Jesus in die Falle läuft und stattdessen lässt Jesus nun ihn selber das zitieren, was er als Gesetz kannte. Und Jesus bestätigt dies, indem er dann mit einfachen und schlichten Worten sagt, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Und nun versucht wiederum der Gesetzeslehrer sich zu rechtfertigen, so lesen wir es. Wahrscheinlich, weil er einerseits sprachlos über die missglückte Falle war, denn immer dann, wenn Dinge uns sprachlos machen, versuchen die meisten von uns irgendetwas zu machen, so. Also Aktionismus auf Sprachlosigkeit. Und bei Rückschlägen folgt in der Regel als Erstreaktion eine Rechtfertigung. Ja? Adam, Die Frau, die du mir gegeben hast. Ganz schnell sind wir dabei. Sie sind doch zu schnell gefahren. Wir wissen das? Ja. War es wirklich zu schnell? Das war doch schon kirschgrün. Ne? Nein, ich bin bei grün gefahren. Aber hier ist das Foto, eindeutig, bei rot, also kirschgrün. Wir wollen immer ganz gerne dann irgendwie reagieren und versuchen uns zu rechtfertigen. Er war schon sprachlos über diese missglückte Falle. Und andererseits, weil er etwas erkannte in diesem Moment. Und das ist etwas, was wir auch gut nachvollziehen können. Jesus meint ihn mit dieser Antwort ganz persönlich. Und das ist so oft in der Bibel zu finden, dass wir Geschichten lesen, Begebenheiten lesen, Zusammenhänge erkennen und wir merken, dass das, was da steht, uns ganz persönlich meint. Ich kann das nicht übersetzen und sagen, liebe Gemeinde, von ganzem Herzen sollst du dienen und das, wie kann man das auf eine Allgemeinheit beziehen? Es ist eine, natürlich seid ihr alle lieb, aber es als Gemeinde, aber es ist eine persönliche Ansage. Du, nicht dein Nebenmann, nicht deine Eltern, nicht deine Betreuer, du allein. Und ich glaube, das war ein Punkt, der diesen Gesetzeslehrer schon auch sehr getroffen hat. Und er reagiert jetzt in dieser Art und Weise. Meine Güte, was sage ich jetzt? Wer ist denn mein Nächster? Und diese Frage zeigt, dass wir, auch wenn es vielleicht eine Reaktion war, schon auch ein Problem mit solchen Geboten haben. Wer ist mein Nächster? Der Samariter? Eigentlich jemand, der nicht zu den Freunden gehörte? Diese Abgefallenen? Verse aus Psalm 139 liefern ja auch noch Argumente. Soll ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Das sind sehr deutliche Worte. Wir legen diese heute auch geistlich aus, aber damals? Natürlich haben wir heute Abscheu gegen die Dinge, die mit erhobener Faust gegen Gott getan werden und wissen darum, dass Christus die Sünder liebt. Aber wollen wir, auch wenn der Samariter es war, der geholfen hat, der Priester nicht, das muss man sich mal vorstellen, wollen wir auch den Nichtgeliebten als Nächsten haben? Eine Anfrage an uns selbst, ganz persönlich. Und dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter und der Hinweis Christi an die Gesetzeslehrer und Pharisäer, dass Nächstenliebe weder begrenzt noch bevorzugt durch Grenzen nach Herkunft oder in Köpfen, Gedanken oder sonst was ist oder einfach da ist, wo der Nächste dann auch ist. Selbst die abschließende Frage beantwortet der Gesetzeslehrer korrekt. Welcher hat sich als Nächster erwiesen? Der Gesetzeslehrer wagt es schon gar nicht, den Samariter anzusprechen oder auszusprechen und sagt, der war es, der Samariter, sondern er sagt, der Barmherzigkeit geübt hat. Und jetzt sagt Jesus dazu, geh hin und handle du ebenso. Sind wir nun mit diesem Gleichnis, mit diesem Vers fertig? Natürlich nicht. Blick auf die Uhr sagt, da muss noch was kommen. Kehren wir zum Anfang zurück. Die Anfrage an Jesus war konkret, auch wenn mit Hintergedanken, aber wenigstens ein anderer hat die gleiche Frage gestellt und Jesus reagiert ähnlich. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Die Antwort Jesu war der gute Rat, das Gesetz anzuschauen. Was liest du im Gesetz? Wie liest du das? Warum? Eigentlich liegt die Begründung mit in dieser Fragestellung. Wenn jemand fragt, und erst recht der Gesetzeslehrer, was man tun muss, bedeutet das schlicht und ergreifend, dass man von seinen eigenen Werken sehr überzeugt ist. Was muss ich noch tun? Natürlich ist es so, dass wir in unserem Leben schon das eigene Werk vollbringen müssen, alleine um leben zu können. Und es gehört auch immer ein Stück Selbstbewusstsein dazu, bestimmte Dinge anzupacken. Und bei den Juden war es ja das verbriefte, das vererbte Recht, Kinder Gottes zu sein. Diese Frage, was muss ich tun, um darüber hinaus ewiges Leben zu bekommen, ist schon eine ganz besondere Frage. Was müssen wir tun? Liegt es in uns Menschen drin? Wir sind ja so Macher. Wir müssen immer irgendetwas tun. Und wir identifizieren uns auch häufig ganz schnell über die selbst erstellten Werke unserer Hände Arbeit. Das hängt wiederum damit zusammen, dass Gott uns ja auch eine Eigenschaft vermittelt hat, gegeben hat, dass wir als Person, als Menschen auch eine gewisse Kreativität haben. Das ist eine göttliche Eigenschaft. Als Individuum kreativ zu sein. Und noch leichter geht diese Identifikation mit dem, was man tut, mit einer gehörigen Belohnung durch die Außenwelt. Spätestens wenn der 20. auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, Mensch, hast du aber gut gemacht. Zeigt mir den, an dem das spurlos vorübergeht. Das mögen wir. Dann antwortet Jesus mit dem Verweis auf das Gesetz und er möchte erreichen, dass wir genau das als unser Problem erkennen. Die Latte des Gesetzes ist so hoch, da kannst du nicht drüber springen. Der reiche Jüngling meint das zu können, aber er scheitert genau an dem Punkt der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Der Gesetzeslehrer meint das zu können, ist darüber vielleicht noch nie froh geworden, weil er merkt, wie ihn das Gesetz tagtäglich erdrückt. Warum besteht Jesus hier auf dem Gesetz? Er möchte, dass sich der eigentliche Sinn des Gesetzes, und das ist keine neutestamentliche Erfindung, dass der eigentliche Sinn des Gesetzes sich offenbart, dem Menschen zu zeigen, wo er steht. Dem Menschen zu zeigen, dass er ein Sünder ist, ihm zu zeigen, was ihn von Gott trennt. Gott ist heilig, er kann keine Sünde ertragen. Er könnte niemals Gemeinschaft mit einem aktiven Sünder haben. Und darum hat er die Gebote gegeben, nachdem die Menschen Sünder wurden, die sich aktiv von Gott entfernt haben. Wichtig in dem Zusammenhang zu klären, dass es nicht daran hängt, ob ich bei Jesus die Ewigkeit verbringen werde. Es ist ein Gebot, den Sieg, den hat Jesus am Kreuz errungen. Wir reden hier über den Wandel. Wie wandeln wir durch das Leben? Und da habe ich eine wunderbare Zusammenfassung auch gelesen. Für euch lese ich das jetzt mal vor. Römer 13 ab Vers 8. Sei niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag und, und. Das nur zu dem Innenverhältnis, Gesetz, Gebot, das, was uns Jesus mitgibt, als die durch das Kreuz Erretteten. Trotzdem dient das Gesetz dazu, zu erkennen, was mich auch als geretteten Sünder von Gott noch trennt. Und deswegen ist genau dieses Gebot so wichtig. Die Antwort Jesu auf die Frage des Gesetzlehrers, das Gesetz, die Gebote zu tun, ist eigentlich nur hypothetisch. Gerade in der Frage des Nächsten hat der Gesetzeslehrer wahrscheinlich sein Problem erkannt. Der Samariter? Jesus antwortet ganz individuell, auf die Person bezogen. Und wer sich fragt, wer ist denn nun mein Nächster, weil er auch so angesprochen ist, darf in dieser Geschichte noch ganz viel weiterlesen. Ich möchte noch zu einem anderen Punkt kommen. Wenn wir in irgendeiner Form diese Dinge an uns prüfen, wenn wir uns in diesem Licht betrachten, und dazu fordert uns das Wort Gottes auf, wie liest du das? Wie gehen wir damit um, mit unserer eigenen Erkenntnis über das, was uns von Gott trennt? Wie gehen wir mit unserem Versagen um? Was denken wir über unseren Nächsten? Wie weit ist Gottes Wort Ausgangspunkt für dieses Erkennen meiner Fehler, meiner Probleme? Und wie viel mehr gehen wir genau mit diesen erkannten Problemen dann auch zu unserem Herrn? Zeigt Gott mir Dinge, die vor ihm ein Greuel sind? Was muss geschehen? Und ich hoffe, ihr merkt diese leichte Abwandlung in der Frage. Was muss geschehen, um gerettet zu werden? Christus vertrauen, an sein Kreuz kommen, mit all den Dingen, die mir sein Wort gezeigt haben. Errettung. In einem Buch von MacDonald habe ich mal gelesen, dass es drei Zeitformen der Errettung gibt. Vergangenheit, also Errettung von der Strafe für die Sünde. Gegenwart, tagtägliche Errettung von der Macht der Sünde. Und Zukunft, endgültige Errettung in der Ewigkeit. Also das, was hinter uns liegt und das, was vor uns liegt. Die Aspekte der Sündenerkenntnis, der Heiligung und der Hoffnung. Zu sehen, das war nicht gut in meinem Leben. Damit komme ich zu dir. Zu erkennen, du bist der, der mich gerettet hat an dem Kreuz. Und zu begreifen, wie viel Gewissheit darin steckt, auf das Morgen, auf das Übermorgen, auf die Ewigkeit zu schauen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deine Nächsten wie dich selbst. Gleich nach diesen Worten ergeben sich für uns ja so ein paar Spotlights, so mit Scheinwerfer auf diese Verse mal geguckt. Bleibe ich bei einem Wort gleich stehen. Dein Gott. Die Akzeptanz Gottes ist Voraussetzung. Die Ignoranz Gottes ist die erste Sünde. Wir haben bereits hier eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Sündenerkenntnis. Gott ist mein Gott. Das ist extrem wichtig. Und nicht umsonst bezieht sich das erste Gebot vor allem auf Gott und unsere Beziehung zu ihm. Und daran kann man schnell erkennen, wer der Gegenüber ist und was er für Gedanken und für Probleme haben mag. Wir haben heute schon einige Zufälle gehört. Und ich habe einem Kollegen, der vor einer nicht unwichtigen oder nicht einfachen Operation stand, per SMS einfach den Segen unseres Herrn gewünscht. Ich wusste gar nicht, ob der was damit anfangen kann. Und dann kam zurück: Mann, das ist ja cool. Ich danke unserem Schöpfer Gott, dass wir zu ihm gehören. Also, gibt keine Zufälle, glaube ich, ne? Wir kannten uns schon viele Jahre, aber haben gar nicht voneinander gewusst, dass wir die Beziehung zu Gott haben. Auch das lohnt sich dann, einfach mal dem anderen so etwas mitzugeben. Da wird man dann beschenkt. Aber diese Grundvoraussetzung der Akzeptanz Gottes ist etwas ganz Wichtiges. Warum ist aber nun Gott mein Gott? Ist diese Frage überhaupt erlaubt? Die Antwort auf diese Frage ist Grundlage für alle weiteren Gedanken. Und daher ist diese Frage nicht nur erlaubt, sie ist sogar notwendig zu klären. Schließlich ist die Welt wirklich im Argen wegen ihrer zum Himmel schreienden Gottlosigkeit. Und die Antwort finden wir am Anfang der Bibel. 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist das, was wir 100% als gut, als einfach ohne Makel ansehen dürfen. Diese Beziehung, die damals entstanden ist zwischen Gott und seiner Schöpfung, ist der Ausgangspunkt. Und wir werden das erst wieder erleben, auch wenn wir uns manchmal hier ziemlich glücklich fühlen, aber wir werden es erst wieder erleben, wenn wir einmal bei ihm sind. Alles war sehr gut. Gott ist der Schöpfer, er ist der, der das Leben geschaffen hat mit seinem göttlichen Atem. Er ist der, mit dem die Schöpfung, alles was wir sehen, auf das Innigste verwoben ist. Und darum ist der Herr mein Gott, mein persönlicher Gott. Man kann das nicht wirklich klarer ausdrücken. Es gibt viele Bilder von Kindern, die in die Arme des Vaters laufen und weiß ich noch alles. Aber das alles zeigt diese innige Beziehung zwischen Gott und seinem Schöpfer, seiner Schöpfung nur in einer begrenzten Art und Weise. Dann hat sich der Mensch von Gott losgesagt und mit diesem Zeitpunkt geht das Ringen Gottes um seine Schöpfung los. Die Akzeptanz Gottes ist die Voraussetzung für die Errettung in allen Zeitformen, damals wie heute und wie morgen. Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Lieben. Ich habe Römer 13 schon vorgelesen. In diesem Wort liegt viel. Statisch, wenn wir verharren, wie Blickrichtung oder Orientierung, oder dynamisch, wenn wir aktiv sind, wie Hingabe und Motivation. Es ist schwer, eine Definition dafür zu geben, was Liebe alles ausmacht, was Liebe ist. Aber wir dürfen froh sein, Gott lieben zu dürfen und zu können. Und ich habe manchmal überlegt, vielleicht wäre es besser für die, die bereits Christus gehören, dann nicht umzuformulieren, sondern einfach zu sagen, du darfst jetzt, du kannst jetzt Gott lieben mit all dem, was du hast. Eine Beziehung, die von Gott nie enttäuscht oder beendet werden würde, das machen wir uns vielleicht manchmal zu wenig bewusst. Wir kennen sicherlich viele Menschen in der Familie, auch in der Gemeinde, im Berufsalltag, die vielleicht mal gut gestartet sind und die sich immer weiter entfernt haben. Aber nicht, weil Gott irgendetwas beendet, sondern weil wir Menschen uns entfernen. Gott steht zu seinem Ja zu dir. Und das ist etwas ganz Besonderes. Auch in der Liebe zwischen zwei Menschen. Da gibt es viele Bilder, dem anderen einfach alles zu verzeihen. Ihn da abzuholen, wo er gerade ist. Ihm hinterherzulaufen. Das ist etwas Besonderes und das erleben wir in der Liebe, die Gott für uns hat, in einer besonderen Art und Weise. Und jetzt kehrt Jesus das nicht um, sondern er sagt, eifere dem nach. Liebe. Herz, Seele, Kraft und Verstand. Also bei den letzten beiden kriegen wir das noch so ein bisschen auf die Reihe mit unserem Kopf. Kraft und Verstand, das mag sein. Aber beim Nachdenken darüber, was die ersten beiden Begriffe mit uns machen oder was die versuchen in uns zu bewirken, was die meinen, ist es schon ein bisschen schwieriger. Unser Herz ist so auch ein geheimnisvolles Ding. Schlägt von allein, kann uns Ärger machen und irgendwie hängt so unser Gesundheitszustand ziemlich stark von diesem Teil ab. Es ist auf der anderen Seite aber irgendwie so eine Zentrale unseres Lebens, ohne geht's auch nicht. Das Herz ist irgendwie schon Kernstück. Von Herzen Gott lieben. Mein Leben, mein Innerstes, mein Wesen, mein Kern soll Gott lieben. Ist meine Zuneigung Gott gegenüber in meinem Leben sichtbar? Ist mein Leben ein Wohlklang vor Gott? Ist der Ausdruck meines Lebens der eines Gotteskindes oder wird etwas anderes sichtbar? Ich habe mich manchmal gefragt, wenn so im Mittelalter oder auch noch viel, viel früher, da war das Leben ja doch relativ in Anführungsstrichen eintönig. Also so aufregende Biografien gab es sicherlich auch, aber wenn dann so der Landmann geboren wurde, dann hat er das ergriffen, was sein Vater ihm beigebracht hat und das hat er dann tagtäglich gemacht, hat für seine Familie gesorgt und irgendwann ist er gestorben. Ich weiß nicht, ob es eine wirklich große Bereicherung ist in dieser Zeit, so viel Dynamik, so viel um uns herum zu erleben. Ich empfinde das manchmal einfach nur als Stress und als furchtbar. Ich würde manchmal einfach mehr eine konstante Situation für vielleicht mal 5 oder 10 Jahre erleben wollen. Aber es ist so eine Dynamik in unserem Leben und da fällt es immer schwerer, sich darauf zu konzentrieren, was Gott mit uns vorhat, wie wir Gott wirklich dienen können. Weil bevor du nur daran gedacht hast, das und das müsste man machen, kommen eigentlich schon wieder 3 andere Sachen dazu. Auch die Vielfalt an Informationen. Ich habe so an den alten Abraham gedacht, von dem die Bibel ja ganz klar berichtet, dass er ein Mann Gottes war. Er war auch zu beneiden, das muss ich ehrlich sagen. Nicht, er hatte den ganzen Tag ja nichts anderes zu tun, der hat ja auch sein Tagwerk gehabt. Aber in welcher himmlischen Ruhe konnte er sich Gott widmen? Er war ja umgeben von Ruhe. wir ertragen heute ja kaum noch Ruhe. Irgendwas an Lärm gibt es immer. Nehmt das mal einfach mit, auch als Empfehlung, hier und da die Ruhe zu suchen, den Frieden zu suchen, um Gott auch unser Herz auszuschütten, um ihm zu dienen. Du hast das heute Morgen gesagt, dringt das an Gottes Ohr. Ja, das dringt an Gottes Ohr. Er nimmt das wahr, er sieht uns. Bei allem Lärm, den es gibt hier in dieser Welt. Beim Begriff der Seele, solch ein Begriff muss meiner Überzeugung nach auch immer wieder nicht begonnen werden, darüber zu sprechen, sondern ich glaube, es ist verkehrt, die Seele als etwas zu betrachten, zu behandeln, was wir in irgendeiner Form im Griff haben könnten. Es ist ein, jetzt wird es schwierig, ein zutiefst kybernetisches Problem. Also es gibt ein System einer bestimmten Ordnung. Aber dieses System kann niemals sich selbst erkennen. Also das würde ungefähr bedeuten, wenn wir wüssten, wie Seele funktioniert. Also versuchen tun wir das ja immer, ne? Also meistens mit ungewissem Ausgang. Und das geht nicht. Also es würde ungefähr genauso sein, um ein Bild zu verwenden, wenn der Computer sich selbst erkennt und sich selber ein Programm schreibt. Es muss immer noch ein System darüber geben, wenn es darum geht. Und genau das gleiche Problem haben wir eben auch bei der Seele. Wir werden die Seele nicht ergründen können. Wir werden die Seele nicht in die Hand nehmen können, weil Gott sie allein erschaffen hat, erdacht hat, gemacht hat, weil er uns als Ausdruck seiner Göttlichkeit mit einer Seele ausgestattet hat. Wir können unsere inneren Organe auseinandernehmen und werden ganz viel begreifen, aber niemals die Seele. Das ist schwierig, dass wir atmen in Anspielung auf den Odem des Lebens, bis hin zum eigentlichen Ich. All das ist Ausdruck unserer Seele. Natürlich können wir sie auch nicht losgelöst von Körper und Geist sehen. Und auch für die Erklärungsversuche, was mit unserer Seele nach dem Tod passiert, da reicht unsere Begriffswelt nicht aus. Und auch unser Verständnis, weil das ist irdenbezogen, das ist, wir sind fixiert auf Dinge, die wir sehen, weil wir in bestimmten Ordnungen leben. Die hat Gott für uns gemacht. Alleine Gravitation, die hat Gott gemacht. Wenn das alles wegfallen würde, könnten wir uns gar nicht mehr orientieren, wir könnten uns gar nicht mehr zurechtfinden. Deswegen ist Gott einfach so genial. Hat alles gemacht, damit wir uns zurechtfinden. Und vielleicht auch noch in Analogie dessen, was du gesagt hast mit dem wunderschönen blauen Planet und packt die Farbkameras weg, wir müssen den Mond fotografieren, reicht schwarz-weiß. Das ist jetzt, glaube ich, schon 12, 13 Jahre her. Da haben sich einige Physiker, Mathematiker, ganz, ganz viele Leute, klugen Köpfe zusammengesetzt und haben Dinge definiert, die notwendig sind, damit überhaupt Leben vonstatten gehen kann. Und es gab im Ganzen, soweit sie gegangen sind mit ihren physikalischen Berechnungen, tatsächlich nur einen Ort, und die waren sehr irritiert darüber, es gab nur einen Ort, wo überhaupt Leben möglich ist. Leben, so wie wir es kennen. Und das war der blaue Planet. Nirgendwo anders. Es gibt nirgendwo anders einen Ort, wo wir sein können. Erst wenn wir den neuen Himmel und die neue Erde erleben, dann wird es sicherlich erweitert werden und wir werden in eine Zukunft hineingehen, die noch viel, viel schöner ist. Das nur noch mal als Ausflug. Aber da reicht unsere Begriffswelt nicht aus. Aber die Seele ist das Persönlichste, was Gott in uns geschaffen hat. Wenn wir ins Hebräische hineingehen, dann lesen wir dort Nepesh, das Jesaja 5, Vers 14, wer das interessiert, den Schlund, die Kehle. Und das ist in Anlehnung an den Atemvorgang zu sehen. der an den Odem, diese göttliche Lebenskraft, erinnert. Und so ist unsere Seele tatsächlich auch ein dynamischer Begriff. Begrifflichkeit für das Leben, für das Individuum. Es ist krafterhaltend und auch empfindungserhaltend. Und als Ausgangspunkt für die körperliche Ebene und auch für die Ebene des Denkens bekommen wir dann diese Einheit des Menschen aus Körper, Seele und Geist. Steuerungskraft des Denkens und aller Entscheidungen. Und so hat uns Gott ausgestattet als Individuum. Man ist ja immer irritiert, wenn man so verschiedene ethnografische Merkmale sich so überlegt. Und das war insofern mal wirklich ein bisschen lustig. Das war einer der weltweit größten Kongresse, der quasi so, das war so Anfang dieses Jahrtausends. Und er wurde quasi überschwemmt mit Asiaten. Also waren extrem viele Chinesen da, viele Inder da. Und dann sagten wir nur mal so, meine Güte, ich hätte aber Schwierigkeiten, jetzt den und den zu erkennen. Also irgendwie sehen sie für mich alle gleich aus. Und wir kommen ja, so aus, ne? Also der eine hat rote Haare, der eine hat blaue Haare. Wisst ihr, was die sagen? Wir sehen für die auch alle gleich aus. Das war also, wir haben uns mit jemandem unterhalten und so und haben das mal so ein bisschen kommuniziert und der sagt, ihr seht auch alle gleich aus. Und das können wir ja nun gar nicht nachvollziehen. Also das nun zu dem Problem der Individualität. Und so hat Gott sich das ja auch alles gedacht. Wir sind sehr, sehr individuell. Auch wenn man meinen könnte, dass wir alle gleich aussehen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese Individualität auch gegenüber Gott zum Ausdruck bringen dürfen. Wir kommen nachher noch so ein bisschen dazu. Wenn nun auch unsere Seele Gott lieben soll, dann bezieht sich das auf unser Leben als Ich, auf unser Empfinden, also mit allem, was wir so mitbringen. Und das kann man nicht losgelöst vom Herz und Verstand sehen. Wir kommen zum letzten und den mache ich wirklich kurz. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da möchte ich noch gerne was dazu sagen, weil das kann auch ganz schnell mal ins Verkehrte umschlagen. Deine Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir da jetzt mal ganz logisch rangehen, bedeutet das, wenn du dich nicht selbst lieben kannst, kannst du eigentlich auch deinen Nächsten nicht lieben. Korrekt? Ihr dürft ruhig nicken. Da geht's schon los. Es geht hier nicht um Selbstverliebtheit. Aber aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen, sich selber auch anzunehmen. Es geht nicht darum, dass ich meine Macken anerkenne und sage, ich bin eben so und bleibe ich auch so und ne, das, ich bin halt so. Und wenn Gott jetzt, dann habe ich, ja, ist halt so. Darum geht es nicht, sondern diese Selbstannahme bezieht sich darauf, dass ich mich als Sünder in dem Licht des Kreuzes sehe und auch annehmen kann. Und das wiederum kehrt die Sache um in der Beziehung auf Gott. Herr, ich bin hier mit dem, was ich bringe. Und nun verändere du mich. Gestalte du mich wie der Töpfer mit dem Ton. Und aus dieser Erkenntnis heraus darf ich den Nächsten lieben. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr fahrt mit dem Auto und ihr merkt, da vorne ist ein riesiger Unfall? Wer würde alles auf die Bremse treten? Also ich schon. Warum? Ich möchte da nicht reinrasen. Warum? Weil ich leben will. Und diese einfache Erkenntnis, jedes Bild hinkt, soll uns dazu führen, auch noch die Warnblinkanlage anzumachen, damit die hinter uns klar sehen und schon gewarnt sind auf das, was da kommt. Das Bild dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen und noch ein bisschen ausmalen für euch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also nicht Selbstverliebtheit. Von Anbeginn war es das Ziel unseres Herrn, wieder den Menschen als gegenüber Gottes wiederherzustellen. Und das wird erst in aller Vollkommenheit in der Ewigkeit bei ihm sein. Eben in der Ewigkeit, nach der der Gesetzeshüter gefragt hatte. Und wir werden es nicht schaffen, das Gesetz zu erfüllen. Aber das, was wir heute vielleicht über den Wandel als geliebte Kinder Gottes gehört haben, das dient dazu, diesen Weg zu ihm, diesen Weg in die Ewigkeit zu einem Wohlklang vor seinen Augen, vor seinen Ohren zu machen. Und dazu wünsche ich euch alles Gute und Gottes reichen Segen. Amen. Entschuldigt die Zeit.